Herzlich willkommen zu unserer Geschichte der Reformation, die großen fünf. Heute unser Thema, die Wartburg. Der Reichstag zu Worms hatte eine große, schwerwiegende Entscheidung gebracht. Hier haben wir Worms am Rhein, inmitten dieses heiligen römischen Reiches deutscher Nation, so wie es damals hieß, Deutschland. Und Luther befindet sich auf dem Heimweg nach Wittenberg. Sein Geleitschutz geht bis Wittenberg. Das ist also die Strecke, die er zu bewältigen hat. Und wenn er dort angekommen ist, so hat der Reichstag entschieden, die Mächtigen in Deutschland, die 200 Mächtigen, dann ist es mit dem Geleitschutz vorbei und dann kann ihn jeder Mann töten, straffrei. Luther ist für vogelfrei erklärt worden. Er wurde geächtet, mit der Reichsacht belegt. Es ist in höchster Todesgefahr, absolut höchste Todesgefahr. Und auf diesem Heimweg, er hat also mit seinem Leben abgerechnet, abgeschlossen. Auf diesem Heimweg kommt ihm der Gedanke, als er ungefähr hier ist, wo also kursächsisches Gebiet betritt, dieses braune Gebiet, wo sein Fürst regiert, der auch für Wittenberg zuständig ist. Als er also hierher kommt in die Nähe von Eisenach, wo er einst ins Gymnasium gegangen ist und wo Verwandte von ihm wohnen, kommt Luther auf die Idee und sagt, ich möchte noch meine Oma besuchen, bevor ich sterbe. Und seine Freunde, die gehen weiter nach Wittenberg und nur einer begleitet ihn zur Oma. Das ist ein Neffe von Johann von Staupitz, dem einstigen Ordensoberen von Luther. Nun, als er hier in der Nähe von Eisenach sich befindet, er ist noch so ungefähr 25 Kilometer südlich, tauchen plötzlich Reiter auf, fünf an der Zahl, nehmen Luther mit und dieser Nikolaus von Amsdorf, der das miterlebt, ist völlig geschockt, der weiß ja nicht, was jetzt geschieht. Und kann das nur stotternd berichten. Auf einmal waren fünf Reiter und die haben ihn mitgenommen, jetzt ist er weg. Und keiner weiß, was jetzt mit ihm geschehen ist. Haben sie ihn getötet? Lebt er noch? Was ist da geschehen? Er wusste nicht, dass es ein freundlicher Überfall ist. Denn der Kurfürst von Sachsen hat mit seinen Ratgebern überlegt, was machen wir? Was tun wir? Jetzt ist über Luther die Reichsacht verhängt. Jeder kann den töten. Und es gibt sicher irgendwo einen Verrückten, der Luther als Zielscheibe verwendet. Wie können wir Luther schützen? Und dann entsteht diese Idee, ihn zum Schein überfallen zu lassen. Und die erste Burg auf kursächsischem Gebiet ist hier die Wartburg. Wir sehen hier das braune Gebiet, das gehört dem Kurfürsten. Also kaum, dass Luther heimisches Gebiet betritt, erste Burg, dorthin wird er verschleppt. Die Wartburg wird also deswegen gewählt, weil die hier so westlich liegt. Wäre hier noch weiter unten eine Burg gewesen im Süden, dann wäre es wahrscheinlich die gewesen, wohin Luther gekommen wäre. Die Wartburg wird nun sein Patmos. Patmos in dem Sinn, so wie einst Johannes der Täufer auf der Insel Patmos in der Ägäis verbannt wurde und von dort aber außergewöhnliche Offenbarungen in die Welt gesandt hat, weil ihm Jesus erschienen ist, so wurde jetzt diese Wartburg für Luther sein Patmos. Er war hier gewissermaßen eingeschlossen und zuerst hat er getobt wie ein Löwe im Käfig. Er, der zum Volk will, der predigen möchte, der das unter die Leute bringen will, die Botschaft von der Erlösung. ist jetzt eingesperrt in einem Burgzimmer. Der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Der will ja was bewegen, er will ja was tun, der Mann ist ja voller Energie. Und dann fängt er an zu schreiben, und dann entsteht diese Idee, das Wort Gottes. Er möchte das eh schon länger, aber hatte nicht die Zeit, das Wort Gottes in die deutsche Sprache zu übersetzen. Und dann macht er sich an die Arbeit. Luther bekommt außergewöhnlich wertvolle Urschriften in die Hand, die es erst ganz kurz gibt. Und das hängt damit zusammen. Als das Römische Reich sich teilte in ein weströmisches und in ein oströmisches Reich, wurde die Hauptstadt des oströmischen Konstantinopel, das spätere Byzanz, das oströmische Reich, die Hauptstadt davon, und das heutige Istanbul. Diese oströmische Bereichsgeschichte wurde immer kleiner, weil die Mohammedaner kamen, der Islam, und das führte dazu, dass letztlich nur mehr dieses kleine Gebiet um Konstantinopel herum den Titel tragen konnte, Oströmisches Reich. Es war praktisch nur mehr die Stadt mit ein bisschen Land herum. Und die Türken haben jahrelang versucht, immer wieder diese Stadt in die Knie zu zwingen. Gelang nicht. Hatte so dicke Mauern. Und dann kam noch dazu, es war ja eine Hafenstadt. Das heißt, eine Stadt im Landesinneren, da brauchst du nur das dicht machen und die so lang belagern, wie du willst. Und irgendwann geht denen drinnen das Essen aus und dann ist es vorbei. Es kann keine Stadt, die umzingelt ist, auf Dauer widerstehen. Konstantinopel, Byzanz, über den Hafen kam Nachschub. Da konnte man hinüberwinken. Schaut, kommen wieder die frischen Früchte für uns. Das gelang und gelang nicht. Und dann passierte Folgendes. Es gab in dieser Stadtmauer auch eine kleine Öffnung für Kleintiere, also so Schafe, Ziegen, dass die hier durch dieses kleine Türchen bei der Stadtmauer hinaus ins Freie gelangen können, um zu grasen außerhalb der Stadt. Und so ein kleines Türchen entdecken eines Tages Angreifer, dass das offen ist. In der Nacht. Ja, was heißt das jetzt? Ist das eine Falle? Denn die Stadtmauer ist dick und da kannst du nur auf allen Vieren durchkriechen, ist sie ganz niedrig. Was passiert, wenn du auf der anderen Seite der Stadtmauer deinen Kopf rausstreckst? Wartet da schon einer und lässt dann nur das Schwert fallen? Es kann immer nur einer durch und dann der Nächste und der Nächste. Wer traut sich da als Erster durch? Ob das eine Falle ist oder ist am Ende das Tor unabsichtlich offen geblieben, das Türchen? Einer sagt, ich wag's, ich gehe als Erster. So ein mutiger Kerl, ein Junge. Der krabbelt da durch. Jetzt kommt der spannende Moment auf der anderen Seite. Was geschieht jetzt? Kommt das Schwert herunter oder ist keiner da? Der schaut, er sieht niemand. Krabbelt ins Freie. Zeigt den anderen Nachkommen, tschub, 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 einer nach dem anderen. Aber weil das so eng ist, können gar nicht viele schnell da durchkommen. Nicht? Wenn du auf allen Vieren durchkriechen musst, es dauert eine Weile, bis da 10 auf der anderen Seite sind. Und dann, was tun die? Sie beginnen, sich an die Tore heranzumachen, von innen. Überwältigendes Wachpersonal, das natürlich überhaupt nicht damit rechnet, dass einer von hinten kommt, wenn sie das Tor bewachen, weil der Feind ist ja auf der anderen Seite draußen. Nachdem sie die Wachen überwältigt haben, öffnen sie die Tore von innen. Und dann die Tore, die sind groß, da, und die anderen lauern schon vor den Toren. dann zünden sie an verschiedenen Stellen von Byzanz gleichzeitig Feuer an und dann wird die Stadt genommen. In Konstantinopel, Byzanz, war eine große, große Bibliothek. Und in dieser Bibliothek waren wertvollste Urschriften, Handschriften von der Bibel aufbewahrt. Jetzt fiel das in die Hände der Islamisten und das wollten die Gelehrten natürlich nicht. Und in dem allgemeinen Chaos, was in dieser Nacht herrschte, haben jetzt Gelehrte versucht zu retten, was zu retten ist. Und haben die wertvollsten Handschriften an sich genommen und geschaut, dass sie im Dunkel der Nacht entfliehen. Das gelang vielen. Wenn es finster ist, ist das anders als wir am Tag. Und es gelang ihnen mit diesen Handschriften bis nach Mitteleuropa zu kommen. Und ein Gelehrter in Rotterdam, Erasmus von Rotterdam, hat dann davon Wind bekommen und hat in Basel dieses griechische Neue Testament herausgegeben. Mit Urschriften von einer Genauigkeit und Qualität, der Textus Receptus, wie es das bisher in Europa nicht gab. Da war die Hauptlinie, die lateinische Bibel, die Vulgata. Aber die war nicht an allen Stellen sehr genau übersetzt. Und jetzt hatte man etwas, was viel, viel älter und viel genauer war, noch dazu in der Ursprache des Neuen Testaments im Altgriechischen. Und dieses Werk gab es erst ganz wenige Jahre. Das war gerade erst frisch gedruckt worden und das bekam jetzt Luther hier zur Verfügung gestellt. Wäre also Konstantinopel im Jahr 1453 nicht erobert worden, hätten die Gelehrten nicht die Handschriften nach Mitteleuropa gebracht, wäre es nicht so gewesen, dass der Universalgelehrte Erasmus von Rotterdam das dann in Basel drücken lässt, 1516, wäre Luther 1521 auf der Wartburg nicht in diesen kostbaren Besitz gekommen. Er konnte also aus wertvollsten Urschriften heraus übersetzen. Und das hat ihm Schwung gegeben. Wir sehen ihn hier. Wie er schaut, sein Blick, sehen wir diese Augen. Wie der Mann übersetzt, der arbeitet und arbeitet und ist dran an dem Ganzen. In Windeseile, der braucht nur wenige Wochen, übersetzt er das ganze Neue Testament in die deutsche Sprache. Und was für eine deutsche Sprache! Luther war ein Mensch von außergewöhnlicher Bildung, Intelligenz, aber sehr musisch begabt. Das heißt, er war ein feiner Musiker, konnte sehr, sehr gut singen. Deswegen war er damals als Teenager von dieser Kaufmannswitwe aufgenommen worden, da diese seine Stimme gehört hat, wie er da im Kloster war und von Haus zu Haus zog, um zu singen, um sich da sein Brot zu verdienen. Er war also Musiker und Poet. Und die Übersetzung, die Martin Luther hier lieferte, die war nicht einfach eine Übersetzung. Das war ein literarisches Kunstwerk. Er hatte so eine Begabung für die Sprache, dass es bis heute so ist, dass die Luther-Übersetzung diejenige ist, obwohl die x-mal revidiert wurde, aber immer noch die Übersetzung, die man am leichtesten auswendig lernen kann. Weil sie ein gewisses Versmaß hat, einen Rhythmus. Nicht, man könnte ja einfach ausdrücken in der Bewertung von etwas, das war nicht schlecht, aber ein Luther hätte übersetzt, das war so übel nicht. Und dann merkt man schon, das klingt ganz anders. Er schrieb also so, wie ein Goethe dann Gedichte schrieb. Es war eine Übersetzung, die hatte einen melodischen Rhythmus. Das war mehr als eine Übersetzung. Immer ein Kunstwerk. Nun, als er hier auf der Wartburg sich so emsig betätigte und das dann und das Volk kam, als ich das herumsprach. Es gibt das Wort Gottes in unserer deutschen Sprache. Wobei Luther noch etwas vollbrachte, worüber man heute staunt. Wenn wir diese bunten Farben für das Heilige Römische Reich Deutsche Nation ansehen, dann sehen wir, das sind also eine Vielzahl von Fürstentümern. Und diese Fürstentümer, aufgrund des Zusammenhaltes in einem bestimmten Bereich, da entwickeln sich dann eigene Dialekte. Und Luther hatte jetzt die Gabe, aus den verschiedenen Dialekten, wie Wörter bezeichnet wurden, wie man sie ausgesprochen hat, Wörter zu kreieren, die von allen möglichst gut verstanden werden. Es gab noch keine einheitliche deutsche Sprache, sondern viele Dialekte. Und durch diese Bibelübersetzung, die jetzt überall hinkam, lasen alle dieselben Begriffe, dieselben Wörter, dieselbe grammatikalische Formulierung, und das führte zu einer Vereinheitlichung des deutschen Volkes in Sprache und Kultur. Es gibt also keinen größeren Einfluss in der Geschichte für die Entstehung der hochdeutschen Sprache als die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther, weil die so weite Verbreitung fand. Das wurde vorgelesen, das wurde gepredigt, das wurde in Hauskreisen gelesen. Überall hörte man dieselben Texte. Und das war etwas, das hat zusammengeschweißt. Es wurde ein großes deutsches Volk. Das ist also nicht hoch genug anzusetzen, was dort in dieser kleinen Schreibstube auf der Wartburg vor sich gegangen ist. In diesen Jahren 1521, 1522. Und es war der stärkste Schlag, den Martin Luther gegen das Papsttum führen konnte. Denn bisher war es mehr so, dass Luther gepredigt hat, in der Bibel steht so und der Papst sagt es so. Und jetzt konnten die Leute selber nachprüfen und konnten jetzt praktisch das, was ihnen gesagt worden ist, überprüfen, ob dem so ist und sagen, die römisch-katholische Kirche lehrt es so, aber das Wort Gottes sagt es so. Wir sind an der Nase herumgeführt worden. Man hat uns gesagt, was der Papst sagt, ist Gottes Wort. Das war es nicht. Und mit Begierde wurde das aufgesogen. Und es entstand eine Art Selbstbewusstsein im Volk. Wir haben es in der Hand zu schauen, was ist richtig und was ist verkehrt. Wir haben etwas in die Hand bekommen, ein Rüstzeug. Das wäre also so ähnlich, wie wenn dir vorher jemand sagt, ja, laut Paragraph so und so wirst du jetzt verurteilt, aber du bekommst nie ein Gesetzbuch in die Hand und weißt nicht, was dort drinnen steht, aber dir wird gesagt, ja, laut dem Gesetz, Paragraph so und so. Und irgendwann kriegst du dieses Gesetzeswerk in die Hand, liest den Paragraphen nach und dann stellst du fest, das steht ja gar nicht so da. Also du hast jetzt die Möglichkeit, es selber zu überprüfen. Was heute eine Selbstverständlichkeit ist. Aber früher, das Volk wurde ja dumm gehalten, damit die Mächtigen mächtig bleiben können. Und jetzt begann ein Volk mündig zu werden. Außerdem hat ja Luther angeregt, dass man die Gelder, die man bisher nach Rom gesandt hat, besser in die Bildung von jungen Leuten steckt. Damit die das ganze Volk in die Höhe bringen. Denn die Zukunft eines Staates ist in der Jugend. So wie die gebildet wird, wie die moralisch aufwächst, das hast du dann einige Jahre später. Es war also eine Bewegung durch Schulgründungen, es entstanden evangelische Schulen. In Wittenberg wurden Lehrer ausgebildet für diese Schulen. Es ging also Licht auf. In Deutschland. Dieses Licht, das strahlte durch das helle Evangelium. Und die Menschen konnten jetzt nachlesen, wie das damals war. Das haben wir auf diesem Gemälde hier entsprechend abgedruckt. Hier steht Jesus am See Genezareth und die Menschen kommen und hören ihm zu. Und dieses, was da so vor sich gegangen ist, was er gesagt hat, das können jetzt die Menschen nachlesen. Sie sahen diese Bilder vor Augen. Sie sahen, wie das alles funktioniert. Woher das kommt, diese ganze Gedankenwelt. Wie ein Petrus sein Boot zur Verfügung stellt und dann Jesus am Ende seiner Rede sagt, geh hinaus, fahr hinaus auf die Höhe des Sees, fisch. Und Petrus sagt, ja, die ganze Nacht habe ich das gemacht. Ergebnis null. Am Tag, wo mich die Fische sehen, brauche ich nicht rausfahren. Aber, sagt dann Petrus, er hat ja eine Predigt gehört. Auf dein Wort hin mache ich's. Und fährt hinaus. Wirft die Netze aus. Und der spannende Moment für einen Fischer ist immer dann, wenn er nach einer Weile die Netze anzieht. Und der Fischer liebt es, wenn er sich dabei schwer tut. Denn dann ist was in den Netzen drinnen. Und er hat keine Freude, wenn das ganz leicht zum Rausziehen ist. Und dann muss er noch seine Kollegen herbeiwinken. Es ist so viel in diesen Netzen, dass ein Boot es gar nicht fassen kann. Das würde untergehen vor lauter Gewicht. Muss man auf zwei Fischerboote aufteilen. Am Tag gefischt. Und dann kommt Petrus zurück, sagt Herr. Und dabei umfasst er aber gleichzeitig Jesu Füße. Sagt Herr, geh weg von mir und hält ihn fest. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ein schönes Bild. Einerseits möchte Petrus mit Jesus sein, andererseits merkt er, wir passen nicht zusammen. Wer ist der und wer bin ich? Aber schön wäre es schon. Es kommt also diese erste Liebe so durch. Und solche Geschichten konnten sie jetzt nachlesen, die Menschen. Jetzt waren sie live dabei. Jetzt sahen sie, was das bedeutet. Und so hat dieses Wort Gottes eine Bedeutung gewonnen und hat das deutsche Volk in eine Höhe gebracht, wie es sonst nie erlebt hätte. Die Schulen nahmen zu, die evangelischen, immer mehr an Zahl. Immer mehr Lehrer wurden in Wittenberg ausgebildet, immer mehr Pastoren, immer mehr Pfarrer. Die Kirchen wurden neu besetzt mit Predigern, die das Evangelium predigten. Die Schulen wurden besetzt mit Lehrern, die das Evangelium verkündigten. Die Kinder konnten schon als Kinder die Bibel lesen und haben dann ihren Eltern erzählt, wenn die nicht lesen und schreiben konnten, und haben denen vorgelesen. Eine Begierde entstand im Volk, lesen zu lernen. Das war eine breite Bewegung. Was auch interessant ist, bis zur Zeit der Reformation erschienen in ganz Deutschland ganz, ganz wenige neue Bücher pro Jahr. Also so 20, 30 Bücher, wenn es viel war. In ganz Deutschland, wenn man das mit heute vergleicht. Als die Reformation anfing zu wirken, steigerte sich die Zahl der Druckwerke. Aber wie? Wo vorher 20 waren, waren 200. Das stieg auf 300, auf 400, auf 500 Werke pro Jahr und fast nur protestantische. Das römisch-katholische, die grundelten weiter unten mit 20, 30 neuen Ausgaben. Aber im Protestantismus wurde geschrieben, geschrieben, geschrieben. Da wurde gedruckt, gedruckt und diese Bücher gingen weg. Es war oft so, wenn sich herumgesprochen hat, an dem Tag kriegt man in der Buchhandlung ein neues Buch von Luther. Die Leute, die standen seit Mitternacht Schlange. Wenn der aufmacht, dass er das Buch kaufen kann. Und die Bücher waren aber äußerst teuer. Und die Leute gaben vieles von ihrem Vermögen her, nur um das lesen zu können. Wo vorher in Gaststätten die Männer beisammen gesessen waren und ein Glas Bier nach dem anderen hinuntergeschüttet haben, bis sie unter dem Tisch lagen, Jetzt wurde nicht mehr gebechert. Jetzt wurde getrunken aus dem Worte Gottes. Die Gasthäuser wurden Heimstätten für Bibelrunden. Deutschland erwachte aus der Gefangenschaft Roms, begann sich zu befreien und erlebte Flügel. Die Reformation trug ihre Früchte. Was würde als nächstes kommen? Das erfahren wir im nächsten Teil.